Hallo, liebes Publikum, da sind wir wieder mit dem Cyber-Tango, dem echten Trust-Podcast. Und heute nicht aus Köln, nicht aus dem Büro oder online, sondern live aus der Messehalle 4 hier in Essen auf der eWorld. Und wen haben wir dabei? Zum einen
der Axel Amelung. Herzlich willkommen, ich freue mich hier zu sein. Und ja, erstmal vielleicht zurück an dich.
Ja, wie immer Stefan Möller mit dem Cyber-Tango und heute mit dem
Marco Budde. Hallo. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Hier sind wir zwar gemeinsam zum ersten Mal, aber im Podcast war ich ja schon mal. Sehr schön.
Genau. Das war damals in Köln und da haben wir so ein bisschen berichtet, was das CSOC denn so macht und wie wir da zusammenarbeiten an der Stelle. Und gut, die Zusammenarbeit ist ja eh sehr etabliert und deswegen haben wir uns entschlossen im letzten Jahr, dass wir hier zusammen einen Messeauftritt auf der eWorld machen. Auch eine Erstlingstat sozusagen. Ja, und das ist heute der zweite Tag. Ich finde richtig klasse, ordentlich was los. Wie sind eure Eindrücke so?
Ja, kann ich wirklich bestätigen. Auch auf den Straßen, ja, muss man auch sagen, rund um das Messegelände.
Auch in den Bahnen.
Auch in den Bahnen, ja. Ja, stimmt, genau. Ich entscheide mich immer ja nicht für die Öffentlichen, aber das ist auch immer nur zufällig, was dann für ein Ergebnis rauskommt. Absolut, aber nee, also ich bin total überrascht. Ich bin zum ersten Mal persönlich auf der eWorld und toller Besucherandrang, tolle Aussteller und ja, war gestern schon ein toller Tag.
Also ich war schon öfter als Gast hier und muss sagen, also es ist sehr gut besucht. Ich bin etwas überrascht. Die Messe ist kräftig gewachsen. Offensichtlich wächst sie auch noch weiter und das zeigt natürlich auch den Stellenwert der Messe.
Ja. Was hier richtig Spaß macht, ist, dass unser Thema Informationssicherheit, Cybersicherheit ja hier nicht im Mittelpunkt steht. Ja. Das ist eine Energiemesse. Das ist hier so das Haupttreffen oder das Klassentreffen, kann man sagen, der Energiewirtschaft. Und das führt eben auch dazu, dass wir neben den Terminen, die wir hier mit unseren Kunden absolvieren, eben ganz interessante Gespräche mit neuen Kontakten haben, weil wir jetzt, ich sag mal, durchaus dann mit dem Thema auch auffallen.
Das ist absolut so und ja, das Regulierungsthema, was wir im Podcast ja schon mehrfach angesprochen haben, das schiebt natürlich, das pusht, das, ne, ob das jetzt NIS 2 ist oder auch als eins der Schlüsselthemen hier auf der Messe, also Stärkung der Resilienz der kritischen Infrastrukturen, der Versorger insbesondere, da spielt das Kritis-Dach-Gesetz eine große Rolle, hatten wir ja aber auch schon drüber gesprochen, deshalb brauchen wir es jetzt nicht mehr so sehr vertiefen, aber das ist natürlich etwas, was viele hier auch stark bewegt.
Ja. Exakt. Ja, wir sprechen ja eigentlich immer so davon, ne, die einen müssen sich sicher machen, die anderen wollen sich sicher machen.
Ja.
Und das ist natürlich immer finde ich immer ganz spannend bei den Gesprächen, man hört schnell raus, welches Lager man jemanden einzuordnen hat. Und ich kann das natürlich auch verstehen irgendwo, ne, wenn ich mich jetzt in so einen Unternehmer reinversetze, dann will ich ja meinem Geschäftszweck nachgehen und nicht mich ständig mit irgendwelchen Bedrohungen auseinandersetzen, wo ja jeden Tag noch was Schlimmeres auf der Welt passiert. Und ja, im besten Fall hofft einfach immer jeder, dass es nicht passiert. Aber wenn man dann dieses Opfer geworden ist an der Stelle, ja, ich meine, ist es unser Tagesgeschäft. Wir erzählen das immer so. Aber ja, wir wünschen natürlich erstmal auch, dass keiner betroffen ist.
Auf jeden Fall. Was gestern auch interessant war, das war ja mehr oder weniger auch eine zufällige Begegnung bei uns am Stand. Zu der wir gleich noch ein bisschen mehr sagen können, wenn es um physische Sicherheit geht. Ja, was da besonders interessant ist, generell finde ich bei unserem Thema, ist, dass ja durchaus auch, ich sag mal, der Business Case Gedanke durchaus ja einhergehen kann mit Maßnahmen zur Erhöhung der Informationssicherheit. Es ist ja nicht so, dass es nur quasi regulativ erzwungen wird oder aus Gründen der Not oder Verteidigungsbereitschaft zur Erhöhung der Resilienz Dinge getan werden, sondern es ist ja durchaus auch so, dass damit durchaus Prozessverbesserung einhergehen kann, die letzten Endes auch in andere Bereiche der Organisation reingreift. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, was wir da mit dem Gedanken entwickelt haben, dass wir über eine interessante, sehr neue Methode der Sensorik physische Sicherheit für kritische Komponenten herstellen, dann greifen wir ja auch in das Thema Maintenance, dann greifen wir auch in das Thema Produktivität im Allgemeinen rein. Und ich glaube, da liegt ein ganz, ganz großer Hebel drin um auch die Entscheider zu erreichen, Budgets frei zu machen und dort tatsächlich nicht nur eben aus den beiden erstgenannten Gründen tätig zu werden.
Also das ist sicher so. Ich glaube, es kommt noch neben solchen und auch immer besseren Möglichkeiten, sich da zu schützen, kommt natürlich dann auch der Effekt dazu, was wir alle selbst erlebt haben mit dem Vorfall in Berlin beispielsweise, wo da ja durch einen gezielten Anschlag letzten Endes auch die Versorgungssicherheit ja nicht gefährdet, sondern aufgebrochen war, fast für eine Woche für viele zigtausend Einwohner in Berlin. Kürzlich habe ich jetzt noch eine Info bekommen, auch über einen Vorfall, der sich in Polen abgespielt hat, wo Ende letzten Jahres doch massiver Angriff stattgefunden hat, der viel tiefer gehend war, als vielleicht bisher in der öffentlichen Wahrnehmung man das mitbekommen hat. Also die Bedrohungslage ist absolut akut und sehr vielschichtig. Und ich glaube, es ist absolutes Eigeninteresse von jedem Versorger, da irgendwie Vorsorge zu betreiben.
Jetzt werden wir aber nicht über jedes Gebäude, um jedes kritische Element einen hohen Zaun ziehen können und den dauerhaft überwachen können, Wachleute etc. Also da müssen wir uns sicherlich intelligentere Möglichkeiten ausdenken. Ja, Marco, du warst ja auch, sagen wir mal, ganz interessiert jetzt an der Geschichte, die wir da gestern gesehen haben, weil das ja eben für euch im CISOC auch ein Thema sein kann. Cybersicherheit und Monitoring zu digitalen Prozessen ist das eine. Physische Sicherheit ist ja was, sagen wir mal, bisher noch nicht so eine große Abdeckung erfährt. Und vielleicht kannst du das mal erläutern, was man da so andenken könnte, wie man das machen könnte.
Ja, exakt. Also ich fand das Gespräch auch sehr spannend auf unserem Stand dort mit der Firma, die wir geführt haben, oder die Gespräche, die wir geführt haben. Es geht also darum, wenn wir über Cyber Security sprechen, ist es häufig so, dass wir die Assets selber ja schützen, also dort, wo die Daten drauf liegen. Aber wie wäre es denn, wenn wir auch physisch versuchen, das drumherum zu schützen, also überhaupt den Zugang physikalisch zu den Assets zu schützen? Und dabei geht es jetzt natürlich nicht darum, dass wir jetzt Wachleute einstellen irgendwie als Cybersicherheits-Company oder sonst irgendwie Türsteher jetzt überall, sondern es geht tatsächlich darum, dass man die sich sowieso um Einbruchschutz beispielsweise kümmern, um den Schutz von physischen Infrastrukturen, dass die in Kombination in ein Security Operations Center laufen. Also da, wo es vielleicht heute, ich nenne es jetzt mal auch ein SOC gibt, was sich dann um Einbruchschutz, also ein klassischer Wachdienst, ne, wo es das gibt und heute, so wie wir das CISOC Security Operations Center betreiben, kann es vielleicht zukünftig eine Kombination aus beiden geben, weil beide dasselbe Ziel verfolgen, nämlich den Eindringling zu bekämpfen und welche Hintergründe der, welche Motivation dieser Eindringling, das weiß man ja erst hinterher. Auf jeden Fall, das Motiv ist ja erstmal das gleiche. Er will irgendwo rein, wo er nicht rein soll. Und ja, deswegen fand ich diesen Ansatz ganz spannend.
Und wir kommen ja eigentlich dem ursprünglichen Bild, so wie wir es beim CISOC auch in der Präsentation damals angelegt hatten, letzten Endes des digitalen Wachdienstes oder eben auch der Alarmanlage, da haben wir ja auch das Bild eines Hauses immer herangezogen, den kommen wir ja tatsächlich dann relativ nah, wenn man das schaffen würde.
Ja, exakt, genau. Ja, es ist dann der Schutzschirm nicht nur über die IT, sondern dann auch physisch über, da wo die Assets stehen, ne? Also wo die Daten eben dann gelagert sind, richtig. Ja. Oft ist natürlich der Gedanke, okay, meine Daten sind in der Cloud. Also gehe ich jetzt zu sonst wem und will jetzt da, dass irgendwas abgesichert wird. Es geht natürlich um die eigene Firma, um alles, was on-premise irgendwie ist. Jeder hat einen anderen Ansatz, jeder darf auch einen anderen Ansatz fahren, ne, wo ein freier Unternehmer alles in die Cloud schieben kann und das auch Betriebsgründe hat, also mit betrieblichen Vorteilen einfach. Dort gibt's natürlich von Haus aus einen anderen Schutz, dort gibt's Backup-Strategien und Co. direkt integriert, aber wo jemand wie ein Energieversorger beispielsweise gar nicht die Möglichkeit hat, weil gesagt wird, ja, die Daten dürfen nicht ins Ausland, die dürfen nicht irgendwo sein, wo gemäß Cloud Act irgendwie Nordamerika drauf zugreift, da wird das dann interessant, das zu kombinieren.
Ja. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass die Unternehmen auch begreifen, wir brauchen eigentlich eine ganzheitliche Strategie des Schutzes, um die Resilienz zu erhöhen. Und da haben wir viele kleine Bausteine und ich glaube, gerade wir haben auch viele kleine Bausteine, die wir zusammensetzen können, um einen Gesamtschutzschirm für die Unternehmen entsprechend zu errichten. Das hat was mit der Informationssicherheit zu tun. Das hat was mit Notfallmanagement und Business Continuity Management zu tun. Das hat was mit dem Incident Response zu tun Thema.
Genau.
Und dann kommen jetzt immer weitere Bausteine, die auch, ich sag mal, Lösungen wirtschaftlich machen, wie die physische Überwachung auch vielleicht unbesetzter Standorte, gerade bei Energieversorgern noch dazu. Und ich glaube, was dann wichtig ist, ist, dass die Unternehmen diese Bausteine auf Basis eines risikobasierten Ansatzes, einer Risikobewertung dann zusammenfügen und da eigentlich eine gesamtheitliche Strategie entwickeln.
Ja. Jetzt haben wir gestern, besonders am Nachmittag und am Abend, bei den Gesprächen hier bei den anderen Vertretern auf der Messe, da sind wir noch ein bisschen unterwegs gewesen, auch mitbekommen, dass die Branche sich ja im Wesentlichen jetzt mit der Energiewende und der, ich sag mal, damit auch Novellierung, Erneuerung der kompletten Infrastruktur befasst, die ganz viele Investitionen erfordert oder auch ganz viele Facetten betrifft. Es ist doch eigentlich auch ein total günstiger Moment, wenn Infrastrukturen gerade erneuert werden, genau dann, ich sag mal, Security Embedded auch herzugehen und dann eben auch physische Sicherheit stärker mit einzubauen und die eben an die bestehenden Möglichkeiten der Alarmsysteme und der Reaktion letzten Endes auf Incidents dann mit zu integrieren. Und damit auch, kommen wir ja vielleicht gleich noch auch mal zu diesem regulativen Aspekt, Kritisdachgesetz etc., was alles dazu gehört, damit eben die berühmten 2-3 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, dass man sagt, ja, ne, die neue Infrastruktur, die Investition steht an der Stelle sowieso an, aber ich investiere dann neben den neuen Abläufen, die der Energiewende, die wir unbedingt benötigen, dienen, eben auch sehr, sehr stark in Richtung Informationssicherheit und eben dann auch Resilienz.
Wobei, da ist es natürlich von essentieller Bedeutung, dass man zumindest dann im Beschaffungsprozess oder im Einkaufsprozess ein entsprechendes Denken verankert hat, um diese Aspekte einfach nicht zu vergessen.
Ja.
Weil klassisch versucht man ja eine möglichst funktionale, gute Lösung. Denkt vielleicht an Parameter wie Ausfallsicherheit oder auch Safety-Aspekte. Aber Security hat halt noch vor 10 Jahren kaum in der Beschaffung irgendeine Rolle gespielt.
Korrekt.
Und diese Denke muss einfach fest verankert sein und das darf kein leidvoller Parameter sein, sondern man muss es konstruktiv denken und dann bei jeder Anschaffung auch wirklich konstruktiv berücksichtigen.
Wie seht ihr das denn? Ich finde das alles kompliziert. Also damit meine ich einfach, es gibt irgendwie keinen Punkt und Komma, wo ich aufhören kann, an alles zu denken und einfach noch meiner Tätigkeit nachgehen kann. Wie kann ich das denn vereinfachen? Also wie kann ich das so automatisieren, dass ich diese ganzen Prozesse nicht ständig immer allen erklären muss und in meinem Unternehmen das ein guter Standard ist, der auch meinen Geschäftspartnern nicht zur Last fällt? Das ist ja letztlich, irgendwann sagt ja sogar einer, es ist mir zu kompliziert, mit dir zu arbeiten irgendwie, ne? Also wie kriegt man die Balance hin?
Also die Etablierung eines Managementsystems, in unserem Fall eben das Informationsmanagementsystem, ist eigentlich der fundamentale Schritt, den man im ersten Schritt, weil es doch auch erstmal ein abstraktes Thema ist, sehr gut vermitteln muss. Und die Player sozusagen, die Mitarbeiter, die da involviert sind, auch sehr gut mitnehmen muss. Unser Ratschlag ist ja auch immer dieses ISMS, dieses Managementsystem nicht zu zu groß auch zu gestalten, den Scope
nicht dogmatisch, sondern
pragmatisch auch angehen und einen verständlichen Prozess etablieren, wo die Schnittstelle Mensch-Maschine tatsächlich erläutert werden kann und auch funktioniert und anhand dieses kleinen Geltungsbereichs dann auch erstmal eingeübt wird, um dann eben das entsprechend auszuweiten, auch vermitteln zu können und auch dem, da sind wir wieder jetzt bei der obersten Leitungsebene, dann dem Geschäftsführer, dem Vorstand auch klar machen zu können, indem man ihn immer wieder zu den entsprechenden Joe Fixes zum Thema reinnimmt, dafür zu sorgen, dass das Ganze auch auf allen Ebenen verständlich bleibt. Es wird immer neue Herausforderungen geben und wir sagen ja auch immer, mit der Etablierung dieses Managementsystems ist die Arbeit ja nicht getan, sondern tatsächlich sie beginnt dann erst. Und
ja.
Das letzten Endes ist dieses Laufenlernen, was es in der Organisation dann aber auch leichter macht, wirklich die Probleme, die immer wieder neu entstehen und in immer anderer Form auf einen reinprasseln, dann auch agieren zu können und damit eben auch resilient sein zu können. Das wird nie anders gehen und es ist, glaube ich, diese besagte Vereinfachung, die du gefordert hast, geht meines Erachtens nur über dieses Managementsystem.
Bin ich völlig dabei. Wir haben in unserer Praxis allerdings auch schon Ansätze kennengelernt, wo wir mit Kunden zusammen da auch versucht haben, gerade dieses, ne, ich transportiere diese Denke ins Unternehmen rein, wie ich das besser unterstützen kann, besser machen kann. Und also es gibt da so ein Schlagwort Use Cases, ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, was wir sehr intensiv mit mehreren Kunden auch schon mal diskutiert haben, was wir sogar ein Stück Tool unterstützt, auch umgesetzt haben mit Kunden, was es in der Organisation durchaus ja vereinfacht hat, diese Ideen aufzugreifen und zu verinnerlichen. Mhm. Letztendlich geht es ja darum, sie zu verinnerlichen. Eben, dass keiner mehr hingeht, irgendein IT-System unter dem Motto, ich habe da mal mit einem Muckel gesprochen und an allen Prozessen vorbei habe ich jetzt mein neues Tool, was mir 10 Minuten idealerweise Arbeitszeit am Tag oder in der Woche spart. Sowas sollte es eben nicht mehr geben. Das hat schon auch in der Praxis einige Benefits gezeigt. Aber es sind, ich denke, auch kleine Schritte. Man muss sie gehen und ich sag mal, so wie ich auch selbst privat jeden Tag damit konfrontiert werde, dass ich irgendwelche Spam-E-Mails bekomme. Jeder wird das kennen. Und diese Spam-E-Mails werden immer besser. In der Vergangenheit hat ja nicht mal die Anrede gestimmt. Inzwischen sind die wirklich wie geleckt gemacht teilweise.
Hochprofessionell.
Hochprofessionell. Ja. Wir werden noch bessere Angriffe KI-unterstützt zukünftig sehen. Also wir werden gar nicht umhinkommen, uns da noch viel stärker schützen zu müssen.
Ja, das kann ich bestätigen. Also diese KI-gestützten Angriffe, das sehen wir auch bei uns im CSOC, die haben immens zugenommen. Das liegt einmal daran, dass man natürlich mit der KI Schwachstellen viel schneller findet, ne? Weil alles automatisiert die ganze Zeit ablaufen kann. Und zum Zweiten ist es aber auch so, dass diese Angriffe nicht nur, diese Lücken nicht nur schneller gefunden werden, sondern die werden dann auch noch automatisiert ausgenutzt. Ne? Also da muss gar nicht mehr dann irgendwo einer sitzen und irgendwas machen, irgendein Hacker oder was, ne, mit der Kapuze im Keller, sondern nee, da greifen einfach Computer an und dann letztlich aber eben leider dann das Unternehmen. Und wie können wir dem begegnen? Erstmal müssen wir die gleichen Tools nutzen, um auch so schnell zu sein. Also wenn wir versuchen, gegen eine KI nur mit Menschen irgendwie vorzugehen, das wird nicht klappen.
Werden wir verlieren, ja.
Das ist wie wenn ich gegen bewaffnete Schwerverbrecher mit Wasserpistolen irgendwie kämpfen möchte. Ja, das macht nicht so Sinn. Und dann muss ich aber eben, also das ist jetzt Katz-und-Maus-Spiel, ne? Es muss immer den Moment geben, wo ich mal besser bin, dann der andere besser ist. Wenn ich aber immer nur hinterher renne, dann wird es schwierig auch in der Motivation.
Man reagiert und
auch,
dann nur noch, nicht mehr agieren.
Ja. Und das fühlt sich schlecht an.
Ja. Marco, sag doch mal, ihr betreut ja im CSOC auch viele Unternehmen aus der Energiewirtschaft.
Ja, richtig,
ob das jetzt Stadtwerke sind, Netzbetreiber, ob das Kunden aus der Wasserwirtschaft sind. Mhm. Wie ist denn da im Moment so aus deiner Sicht die Gefahrenlage? Wie hat sich das vielleicht im letzten Jahr so verändert? Kannst du da was? Du hast die beste, du sitzt an der Quelle sozusagen.
Ja, tatsächlich gibt es eben so ein paar Branchen, die immer prädestiniert sind dafür. Mhm. Und neben der Finanzbranche ist die Energiebranche auch immer vorne mit dabei. Und da liegt es vor allem an Akteuren in diesem Umfeld, die Chaos stiften wollen. Ne? Also ähnlich wie es physisch in Berlin irgendwie Thema war, ist es da so, man wird in der Regel bei einem Energieversorger kein Lösegeld bekommen, weil da so die Compliance-Richtlinien so sind. Das ist ja auch okay. Ne? Aber da will ich dann vielleicht einfach Chaos stiften. Da sind es auch vielleicht Länder, die andere Länder angreifen. Ne? Und das können wir eben sehen in unserer CTI. Also wir haben so eine Cyber Threat Intelligence Plattform, eine große, wo viele Datenquellen angebunden sind und da sieht man immer, wer gerade irgendwie wen angreift, da gibt es live aktuelle Informationen und da können wir sehen, dass das eben nicht mit diesem typischen ich prahle jetzt, ich habe jemanden gehackt und ich bin jetzt der Größte, sondern das sind Angriffe, die Chaos stiften.
Umso gefährlicher offensichtlich. Ne?
Ja genau, weil dann ist alles egal, weil Chaos ist alles egal.
Ja. Von staatlichen Diensten vielleicht auch gelenkt oder?
Ja, ich meine, letztlich muss man auch so ehrlich sein, man kann natürlich Ja dazu sagen und man hat auch Tendenzen in gewisse Länder, aber es ist immer so, dieses letzte Stück wird man nicht also, so richtig verfolgen.
Ihr kümmert euch ja auch eben um die Resilienz, um den, ja, den Schutz des betreuten Mandanten, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Ihr seid ja nicht in Sachen Strafverfolgung oder so unterwegs.
Nein.
Das ist ja eben nicht mehr euer Thema.
Genau, natürlich, da arbeitet man irgendwo zusammen, wenn es dann mal so weit kommt, ja, ne? Weil es natürlich auch viel mit Haftung zu tun hat bei den betroffenen Unternehmen. Dann gibt es diese Cyberversicherung natürlich, dann zahlt die nicht, wie kennt man ja irgendwie, ne, ohne da jetzt alle über einen Kamm scheren zu machen, aber ihr wisst, was ich meine. Hm. Und diese Resilienz, wie du sie angesprochen hast, das ist genau das Thema. Wir schaffen es auch physikalisch natürlich nicht, diesen Schutzschirm so Barriere, also diese Barriere so hart zu machen, so fest zu machen, ja, dass ich nicht durchdringe, sondern ich muss wissen, wenn sie einer durchdrungen hat. Und das ist ja auch bei diesem Thema, was wir gestern erfahren haben, diese physische Sicherheit, wo ich durch ich nenne es einfach mal Computerchips auf einem niedrigschwelligen Radarlevel Räume überwachen kann und dadurch, ich nenne es jetzt mal wirklich messbar, nachweisbar weiß, ob irgendwas kompromittiert wurde physisch. Wohingegen, wenn ich jetzt eine Kamera in einen Container stecke und ich will überwachen, ob sich da was bewegt, dann kann dieses Kamerabild ja gehijackt werden und ausgetauscht werden. Wir kennen es alle aus den tollen Filmen, wo die Überwachungskamera gegen ein Standbild ausgetauscht wird.
Mission Impossible.
Genau, Mission Impossible. und das geht da dann eben anders. Also es ist das Credo Nummer eins, da sind wir uns alle drei einig, wenn was passiert, muss diese Information folgen, dass was passiert ist.
Ja. Und das Beispiel erklärt auch ganz gut, wie man Resilienz auch verstehen kann. Ich war vor 2 Wochen ja in Berlin auch bei so einem Workshop, den wir mit dem VKU zusammen gemacht haben, mit Mitgliedern des Verbandes. Und der Jurist des VKUs hatte das unheimlich grafisch schön rübergebracht. Resilienz ist nämlich was sehr Flexibles. Es war einfach letzten Endes ein Balken, der über den Angriff sich flexibel gezeigt hat. Er hat sich gebogen sozusagen, und hat sich dann am Ende, als dann der Angriff vorüber war, in die ursprüngliche Form zurückbewegt und war sogar dann noch breiter und kräftiger. Also Resilienz bedeutet auch letzten Endes, dass man anhand dieser Angriffe auch trainiert wird, lernt und für den nächsten Angriff dann auch besser aufgestellt ist.
Das ist ein gutes Beispiel. Ja, ein gutes bildliches Beispiel. Ja, genau.
Fand ich auch, weil sowas hilft irgendwie, das grafisch dargestellt zu bekommen, das besser zu verstehen. Wo wir gerade gedanklich in Berlin sind, Axel, drittes Dachgesetz und alles, was im Moment dranhängt. Nur einfach, wir wollen jetzt keine Regulierungsstunde draus machen, aber vielleicht nochmal so der aktuelle Stand, weil es stand ja mal jetzt zur Diskussion, dass Schwellwerte abgesenkt werden etc., dass du uns da nur nochmal abholst,
vielleicht
noch Stand mal, der Dinge
ist. Vielleicht nochmal ein kurzes Update gerne.
Ja.
Also drittes Dachgesetz ist ja eine Umsetzung auch einer europäischen Richtlinie, der CER-Richtlinie. Vom Timing her hätte es genauso sein sollen wie bei der NIS2-Richtlinie. Also auch da sind wir in Deutschland in der Umsetzung zu spät. Hätte bis Oktober 24 umgesetzt sein sollen. Jetzt ist immerhin das Gesetzgebungsverfahren fortgeschritten. Die neue Bundesregierung, die alte war dabei, hat es aber nicht mehr geschafft dann, die Ampel, jetzt in der neuen. Man ist im Bundestag zumindest so weit, dass man Ende Januar nach einer zweiten, dritten Lesung dann das Kritis-Dach-Gesetz verabschiedet hat. Es ist ein eigenständiges Gesetz, ändert aber darüber hinaus noch ein paar andere Gesetze. Das ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz im Bundesrat und deshalb war die Anhörung die erste im Bundesrat im November. Deshalb denke ich auch durchaus sehr wichtig. Und es gab da eben diese Rückmeldung, auf die du gerade auch Bezug genommen hast, dass man die Basis von der Schwellenwertberechnung, bisher hat man immer gesagt, 500.000 versorgte Einwohner sollen zugrunde gelegt werden. Hatte man den Plan, die auf 150.000 versorgte Einwohner, also wirklich deutlich abzusenken, was in der Folge bedeuten würde, dass sehr, sehr viel mehr Unternehmen dann eine kritische Anlage, also Kritisunternehmen wären, kritische Anlage betreiben. Darüber kann man natürlich streiten, was da vielleicht wirklich vernünftig und sinnvoll ist. Meine Empfehlung ist immer, man sollte sich da durchaus vielleicht mal auch die Begründung des Bundesrats anschauen, wo sie den Vorschlag gemacht haben oder die Forderung aufgestellt haben. Denn so ganz aus der Luft gegriffen ist diese Forderung eben nicht. Die ist durchaus begründet. Ich meine, diese Basis des Schwellenwerts ist ja im Prinzip 10 Jahre alt, fußt auf dem ersten IT-Sicherheitsgesetz, aus was 2015 kam. Und ja, das Spannende ist jetzt eigentlich, einige haben erwartet, dass der Bundesrat das Gesetz quasi durchwinkt, einen Tag nachdem der Bundestag
schnell gehen, ne?
Es beschlossen hat, und das ist eben nicht passiert.
Mhm.
Und darum ist das wirklich Spannende. Es gibt eine Öffnungsklausel jetzt, so quasi als Kompromissangebot von der Bundesregierung, dass auch Bundesländer noch über die normalen Wege hinaus kritische Infrastrukturen festlegen können. Ich finde das etwas bedenklich vor dem Hintergrund, dass wir damit grundsätzlich die Möglichkeit schaffen, einen Flickenteppich in Deutschland aufzumachen, weil in einzelnen Bundesländern unterschiedliche Regelungen dann für die Festlegung von kritischen Infrastrukturen greifen können. Das ist sicher nicht gut. Aber die nächste Sitzung des Bundesrates, wenn ich das richtig gesehen habe, ist jetzt erst am 6. März, also noch ein bisschen hin. Ich denke, es wird noch viele Diskussionen in Berlin geben. Der Deutsche Städtetag hat auch schon vehement die Nicht-Umsetzung von diesem Absenkungsvorschlag kritisiert. Ob da noch was dran passiert, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, der Bundesrat muss zustimmen. Auf der anderen Seite steht, glaube ich, der Bundesrat auch in dem Dilemma, nicht zustimmen. Heißt, wir haben immer noch kein kritisches Dachgesetz dann. Ist auch ein Dilemma. Also irgendwie müssen wir auch mal in die Pötte kommen und da jetzt mal und in meinen Augen am besten bundeseinheitliche Spielregeln schaffen, damit wir da loslegen.
Ich frage mich immer, warum wir so viel Zeit verlieren. Die Diskussion kommt mir so vor, wenn ich es mal übertrage, auf dem PKW, wir wollen eine Gurtpflicht einführen und diskutieren dann drüber, ob das erst nur bei PKWs, die schneller als 100 km/h fahren können, sinnvoll ist und also eigentlich doch total akademische Diskussionen. Wir sollten uns doch lieber mit konkreten Lösungen, wie zum Beispiel Anbindung von physischer Sicherheit an einen Zock mal auseinandersetzen und keine Zeit verlieren. Einfach mal machen. Warum ist das in Deutschland so, dass wir immer wieder diskutieren?
Ich frage mich das jeden Tag. Also ich habe da keine Antwort drauf, wirklich nicht. Ich will jetzt auch hier nicht irgendwie die Stimme runterziehen, aber ich glaube, viele haben den Eindruck, dieses Machen, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und dieses Diskutieren, das ist auch, müssen wir erstmal eine Sitzung machen, erstmal hier und da. Und
also meine Wahrnehmung, ich bin völlig bei euch. Ich glaube, dieses Motto einfach machen würde ich 20 Mal unterschreiben. Man muss aber einfach so sehen, so Vorfälle, wie es die in Berlin gab, die bilden immer eine Zäsur, einen Einschnitt. Ja. Alle schrecken auf, sagen, oh mein Gott, wir müssen jetzt dringend was tun. Mhm. Dann kommt so ein gewisser Aktionismus hoch. Also man möge mir das nachsehen oder wir können das auch gerne, bin ich bereit, das mit jemandem Stand noch zu diskutieren. Ich halte das für typisch deutsch. Dann kommt so eine Thematik hoch und es dauert kein halbes Jahr, dann ist alles wieder vergessen.
Ja. Mhm.
Und dann braucht es einfach einen regulativen Rahmen, der auch gewisse, gerade Versorger vielleicht doch auch zwingt, gewisse Maßnahmen zu ergreifen. Ich glaube, ganz ohne wird es einfach nicht gehen.
Trotzdem gibt es genug Beispiele, wie Dinge denn schon umgesetzt sind. Systeme zur Angriffserkennung war ja auch mal ein Impuls. Das ist eben für Kritis über Paragraph 8, hießen damals noch Paragraph 8a-Prüfungen, eben noch vorgeschrieben, wird kontrolliert. Da gibt's Lösungen, ne, die man etablieren kann. Da kann man sich an CSOC und andere wenden und schauen, also, wie man das in die Hand nehmen.
Vielleicht noch zum Kritis-Dachgesetz. Also was mir so spontan auch in den Sinn kam, muss man ja jetzt unbedingt die Schwellenwerte für kritische Infrastrukturen absenken. Man könnte ja auch einen Weg gehen, vielleicht sogar in Bezugnahme auf dieses Schwestergesetz NIS-2 und sagen, vielleicht müssen eben besonders wichtige Einrichtungen, also die nach NIS-2 besonders wichtige Einrichtungen sind, auch gewisse Vorgaben aus dem Kritis-Dachgesetz umsetzen. Also warum muss man da noch eine Öffnungsklausel rein? Das ist, für mich ist das auch viel zu kompliziert. Alle schimpfen auf die Bürokratie in Deutschland. Eigentlich hat man da das oder ist man dabei, das nächste Monster zu kreieren. Also ich glaube, man hört schon so ein bisschen durch, wie ich da auch so ticke.
Ja, ich finde das ja auch wirklich bemerkenswert, wie gut du dich da auskennst, was immer, ja, du genau, vielleicht auch mal für die Zuhörer, Zuschauer. Ne?
Wir freuen uns immer auf unser laufendes lebendes Lexikon in Sachen Regulierung.
Genau, da greife ich auch mal gerne drauf zurück. Aber mal deine Einschätzung. Hat denn das auch viel mit Lobbyismus zu tun, dass sowas gekippt wird oder verzögert wird?
Definitiv. Ich will mich jetzt mal direkt hier in die Nesseln setzen. Also ich habe ja zwei Anhörungen auch zum NIS-2-Umsetzungsgesetz in Berlin im BMI verfolgt. Und auch wenn ich das vergleiche mit früheren IT-Sicherheitsgesetzen, also die Lobbyverbände, die da angehört haben, wurden, waren oftmals mit der Umsetzung Umsetzung NIS2 relativ zufrieden, was für mich ein Kennzeichen war. Man ist so auf dem Mindestmaß geblieben und hat wenig getan. Trotzdem sind da noch viele Dinge passiert, die ich auch kritisieren würde, aber das war halt so. Und ja, wir kämpfen hier massiv an der Lobbyfront. Ja, das ist einfach so.
Und also du bist ja auch bei diesen Besprechungen zu den, wie heißen sie noch, die Entwürfe, die
Referentenentwürfe
von dem Gesetz. Die dann in, keine Ahnung, Version 8 irgendwann mal verabschiedet
wurden. Genau, ich habe auch für den
TÜV. Bist ja dabei und hast mal beschrieben, wie viele Interessensgruppen auch dabei sind.
Absolut, das sind wirklich riesengroße Runden. Also ich glaube, eingeladen sind da irgendwie weit über 100 Interessenverbände. Ja. Dann hat man, zuletzt hat man die Runde sogar in zwei Sessions gespalten, weil die schon nicht mehr in den großen Sitzungssaal im BMI reinpassten. Da saßen dann immer noch irgendwie 50 Vertreter am Tisch und dann kann man reihum Stellung nehmen. Also es ist auch eine interessante Erfahrung, aber es ist Lobbyismus pur, das muss man sicher so sagen.
Naja, und das kostet Zeit.
Das kostet Zeit und ich habe manchmal auch den Eindruck, unsere politischen Vertreter sind nicht immer gut beraten, auf jeden Lobbyisten zu hören.
Ja, ich muss aber auch dazu sagen, wir haben ja jetzt leider seit einiger Zeit dieses Thema Aufrüstung, was das Militär angeht, was die Bundeswehr angeht. Wo ist aber die Aufrüstung bei dieser Cybersicherheit? Ne? Weil das gehört doch zusammen, das ist gar nicht voneinander zu trennen. Okay. Auch da ist es ja wie die physische Sicherheit, von der wir vorhin gesprochen haben, fürs Ohne Land.
Zivilschutz.
Eben. Genau. Und, genau. Also warum? Also ich habe da wirklich keine Worte. Ich finde das auch peinlich für Deutschland als Bürger, muss ich sagen, immer bei diesen ganzen Themen zu sagen, ja, also, in Deutschland, so ungefähr wie bei der Bahn, ist halt so.
Was sehr bitter ist, ist in der Tat, bei den ersten IT-Sicherheitsgesetz waren wir absoluter Vorreiter. Das erste IT-Sicherheitsgesetz ist ja noch vor der ersten NIS-Richtlinie. NIS 2 ist ja schon eine Folgerichtlinie gekommen und hat eigentlich fast alles, was die NIS vorgegeben hatte, schon im Vorher umgesetzt. Da waren wir absoluter Vorreiter. Inzwischen sind wir das definitiv nicht mehr. Das ist sehr schade in meinen Augen. Und ja, ich kann mich da auch nur wiederholen, es werden da so Bürokratiemonster geschaffen oftmals. Ich muss es einfach erwähnen, auch die Ausnahmen für Behörden, die da oftmals gemacht wurden. Ich meine, wem ist denn überhaupt, auch Industrievertretern ist eigentlich nicht zu vermitteln, dass Behörden bei der NIS 2 erst irgendwie innerhalb von 5 Jahren irgendwas umsetzen müssen, wenn sie denn überhaupt irgendwas umsetzen müssen. Behördenleiter sind grundsätzlich nicht haftbar. Jeder Geschäftsführer von der GmbH ist da nochmal in besonderer Form haftbar. Wie soll ich das denn der Wirtschaft vermitteln, wenn der Staat nicht mal selbst seine Hausaufgaben sinnvoll macht?
Jetzt haben wir hier in den Hallen ja sehr viele Organisationen, die letzten Endes kritisch sind oder mindestens wichtige oder besonders wichtige Organisationseinheit. Das sieht man anhand der Größe der Unternehmen, anhand des Unternehmensgegenstandes ist das Thema. Wir sollten vielleicht jetzt nochmal einfach auf die Messe auch spiegeln, auf unseren Stand. Wir stehen in der Halle 6.
C108.
C6.
Ich habe es nicht im Kopf.
Ja, C6108 ist die Standnummer. Ja, was machen wir eigentlich? Was kann man bei uns so besprechen? Was sind das für Themen, mit denen wir uns hier am Stand auseinandersetzen? Vielleicht fangen wir mal mit den CSOC-Themen an. Also da kann jemand durchaus sich vom Marco deutlich erläutern lassen, wie überhaupt das Monitoring funktioniert, wie ein Onboarding funktioniert, wie man sich letzten Endes diesem Thema nähert. Ne?
Genau. Ja, also ich habe ja vorhin so ein bisschen gefragt, ne, bei diesem ganzen ICMS-Thema, Informationssicherheit, das wirkt alles komplex auf mich. Also habe ich ja die Erwartungshaltungsunternehmen, das kaut mir jemand so vor, dass ich es dann verstehe und es leicht umzusetzen ist. Und das Gleiche machen wir vom CSOC auch. Also Security Operations Center ist sehr transparent gestaltet. Das fängt schon dabei an, dass ich in 5 Minuten erklären kann, wie der ganze Onboarding-Implementierungsprozess ist, dass der 3 bis 4 Monate in der Endausbaustufe dann dauert und dass die Preise bei uns auf der Website stehen oder ich sie direkt direkt im 1:1 erläutern kann. Also nicht so hinter dieser verschlossenen Hand und ja. Da müssen wir mal gucken.
Also
und
bei euch wird keine Nebelmaschine angebracht.
Nein, genau, weil es geht ja eben genau um die Lösung. Mhm. Jeder soll schnell angebunden werden, um diese Alarmanlage, diesen Rauchmelder, wo man es auf die physische Sicherheit vielleicht so ein bisschen wieder münzt, um die schnell aktiv zu haben, diesen Prozess. Und dann soll die Sicherheit erhöht sein. Ja?
Absolut.
Und dann nicht nur natürlich, weil man Reifegrad erreichen will oder muss, 3 oder 4, je nachdem, ob das ICMS noch da ist, sondern einfach, weil man so schnell wie möglich diese Alarmanlage in Betrieb haben möchte. Ja? Und da, wo ich als Vermieter meinen Mietern überall Rauchmelder installieren muss, da muss auch das einfach schnell laufen und klar geregelt sein. Und ja. Und ja, da kann ich nur jeden einladen, da mal ein Gespräch zu führen, weil ja, ich meine, natürlich, das klingt immer, wenn wir das jetzt aussprechen, ja, es ist immer so dieses, ja, okay, du hast ja ein Interesse daran, möglicherweise. Nein, natürlich haben wir ein Interesse daran, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten.
Das ist ja auch nicht schändlich.
Das ist nicht schändlich. Es geht aber darum, dass man das einfach macht, weil es sinnvoll ist, diese Sicherheit, diese Visibilität im Monitoring zu erhöhen und das schnell macht und nicht irgend so ein Schaumschlägerverein ist, der da am besten noch jedes Jahr Preiserhöhung macht und Co. Also nein, es soll eine langfristige Überwachung sein.
Und ihr seid ja auch lange Jahre jetzt dabei mit dem Thema, habt viel Erfahrung und auch eine hohe Konstanz bezüglich des Preismodells, aber auch der Mitarbeiter, die dahinter stehen.
Exakt, genau.
Ja. Das ist ja das Tolle an der Geschichte. Ja. Ja, bezüglich der TÜV Trust IT ist es so, wir haben zum einen den Axel da, der kann also extrem gut erläutern, wie der Stand der Regulierung auch für eine spezielle Situation oder eine Organisation gerade sich darstellt und wie er sich wohl weiterentwickeln kann. Das ist oft auch so ein erster Trigger, wie wir uns mit unseren Interessenten dann und Kunden auseinandersetzen und wir sind alle relativ stark vertreten bei uns am Stand, Fachexperten, die dann eben auch die einzelnen Elemente, ISMS eben angesprochen, aber es gibt eine ganze Reihe mehr, es gibt technische Geschichten, es gibt das Red Teaming, es gibt Penetrationstests, Assume Breach Ansätze im technischen Bereich. Wir haben die SAP Security, der Holger ist auch heute hier, richtig, der da im Moment ganz viel macht, ein neues Thema, was wahrscheinlich auch hier in der Branche nicht so uninteressant ist.
Ich glaube, ich möchte einen Aspekt da wirklich auch nochmal herausheben und betonen, der uns vielleicht auch von anderen unterscheidet. Wir versuchen eigentlich auch immer angemessene, also pragmatische Lösungen mit dem Kunden zu finden. Wir versuchen da keine, wir wurden da mal gefragt, Doktorarbeiten zu schreiben. Ja. Ein ISMS zu implementieren ist nun mal jetzt keine Sache, die man mal aus dem Stegreif in 2 Wochen macht. Auch wenn es auf der ITSA immer wieder einen Dienstleister gibt, der sowas Ähnliches anpreist. Das halte ich für absoluten Unfug, weil letzten Endes muss ein Unternehmen es dann ja auch selbst schultern. Unser Ziel ist immer, solche auch Managementsysteme mit dem Kunden aufzubauen, sodass er es am Ende auch komplett eigenständig betreiben kann. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Es soll niemanden überfordern. Das fordert auch das sieht das Gesetz durchaus auch vor, dass niemand wirtschaftlich überfordert wird. Wobei bei kritischen Unternehmen ist es dann schon wieder noch ein bisschen grenzwertiger an der Stelle. Aber ich glaube, das ist uns ganz wichtig und ich glaube, wir haben in vielen Kundensituationen von kleinen Unternehmen mit vielleicht 10, 20 Mitarbeitern bis riesige Organisationen mit vielen tausend Mitarbeitern unter Beweis gestellt, dass wir da auch den richtigen Level an Lösungstiefe mit dem Kunden implementieren können und einen wirksamen Schutz auch mit Unternehmen aufbauen.
Was ist denn so ein Erfahrungswert? Wie lange dauert das, wenn ich ein Industrieunternehmen bin, 100 Mitarbeiter?
Also ein ISMS kann man, glaube ich, in dem Kontext sicher schon so mit, 50, 60 PT Aufwand aufbauen. Muss man sicher auch angucken, wie die Organisation aufgestellt ist, welcher Reifegrad heute vielleicht schon vorhanden ist. Wenn man noch nichts gemacht hat, muss man natürlich wirklich
Ja. Aber Wirksamkeit ist sehr schnell erreicht. Das ist genau. eigentlich das Schöne. Ja. Wenn ich auch an unsere Business Continuity Ansätze denke, da kann ich sehr schnell über konzeptionelle Unterstützung, ein Training beispielsweise, dann ein Aufbau WCM sehr schnell agieren, dass ich wirklich binnen weniger Wochen eine doch signifikante Erhöhung der Resilienz letzten Endes erreiche. Und ich
glaube, was wirklich wichtig ist, das muss sich jeder vor Augen führen, NIS 2 betrifft sehr viele Unternehmen.
Ja.
Die Betroffenheit ist der erste Punkt, die festzustellen. Dann sich registrieren. Registrierungspflicht läuft bis zum 6. März. Danach drohen womöglich schon Pönale, sind zumindest im Gesetz vorgesehen.
Also auch da läuft ja die Uhr.
Läuft die Uhr.
Was bedeutet das, Registrierungspflicht?
Also das BSI hat ein Portal eingerichtet und in diesem Portal muss ich, wenn ich eine wichtige oder besonders wichtige Einrichtung nach NIS 2 betreibe, mich halt entsprechend registrieren. Da muss ich mich anmelden. Also offiziell sagen, ich falle da unter die NIS 2. Dann muss ich anschließend unbedingt zeitnah zwei Dinge eigentlich tun. Meldeprozess einrichten, weil da gibt es auch harte Vorgaben in der NIS 2. Und ich muss die Geschäftsleitung schulen, weil die einen sehr aktiven Part da übernimmt. Das ist weit mehr als eine Awareness-Schulung.
Ganz wichtiger Punkt und wird glücklicherweise aber auch viel stärker wahrgenommen.
Ja,
diese Management-Schulungen haben natürlich einen ganz positiven Einfluss auf das, was dann noch weiter geschieht, was dann auch investiert wird.
Richtig. Und dann fange ich ja schon mal an, mich da mit den richtigen Themen zu beschäftigen eigentlich. Viele Energieversorger haben natürlich schon auch umgesetzt, ein ISMS nach IT-Sicherheitskatalog aufgebaut. Muss ich mir noch Gedanken machen, ob ich das vielleicht erweitern muss. Aber erster Schritt ist erstmal Registrierung, Schulung, Meldeprozesse. Also damit muss ich definitiv unmittelbar starten.
Genau, mit dem Themen sind wir hier am Stand vertreten. Schwerpunkt ist durchaus für die TÜV Trust IT die Energie- und Versorgerbranche mittlerweile. Das hat einfach damit zu tun, dass es sich historisch seit dem Sicherheitsgesetz, Sicherheitskatalog eben so entwickelt hat.
2014 sind wir direkt eingestiegen.
Unterwegs sind, auch mit verschiedenen Partnern unterwegs sind zu speziellen Themen.
Mhm.
Und deswegen fühlen wir uns hier in Essen auf der Messe auch doch sehr gut aufgehoben.
Absolut.
Ich könnte stundenlang mit euch plaudern. Leider läuft da vorne diese Uhr.
Das
ist nicht mehr allzu viel Zeit, was wir haben.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, kann ich nur sagen. Danke, Marco, schon mal.
Ja, danke nochmal, dass ich dabei sein durfte. Und auch ja, danke ans Publikum. Wir haben es, glaube ich, gar nicht erwähnt. Und es wird auch hier zugesehen.
Genau.
Also ja, sehr cool.
Lieben Dank. Das wird zeitnah auch gelauncht auf den üblichen Plattform, ist da Spotify im Spiel.
Ja, eine ungewöhnlich lange Folge diesmal.
Eine ungewöhnlich lange Folge und die Möglichkeit, über die üblichen Kanäle uns auch Feedback oder auch Fragen zukommen zu lassen. Oder eben auch, die Messe hat ja gerade erst Halbzeit, kann man sagen, jetzt heute Mittag, uns gerne in der Halle 6 Stand C608 zu besuchen. Da gibt's Kaffee, da gibt's Getränke und
viele Informationen.
Was Süßes gibt's auch.
Süßes ganz auch, genau.
Und viele Informationen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also danke an alle und
herzlichen Dank
wieder.
Und bis bald.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.